11 Tipps, wie sich nicht nur Kinder sicherer im Internet bewegen. Wir wissen alle, welch wunderbare Orte man im Internet entdecken kann. Kinder und Erwachsene erfahren es gleichermaßen, wie man im Internet lernen, Spiele spielen oder sogar fernsehen kann. Doch unsere Kinder begeben sich durch ihre natürliche Neugier in Gefahren, von denen wir Eltern oft selbst nicht genug wissen. Und genau darum geht es in diesem Beitrag, in dem ich heute einige Tipps und Denkanstöße geben möchte. Bevor ich ins Detail gehe, die wichtigste Regel für alle, die es vielleicht eilig haben. Bewahrt euch als Eltern einen guten Draht zu den Kindern. Es ist euer Job, sie aufmerksam zu begleiten und vor Risiken zu schützen. Nur dann, wenn wir uns auf die Probleme einlassen und uns die Zeit dazu nehmen, können wir die Kinder richtig anleiten. Wir können aufzeigen, wie sie sich verhalten müssen, damit es im Internet nicht zu bösen Überraschungen kommt. Denn wer seine Kinder sich selbst überlässt, bekommt früher oder später eine verdiente Quittung. Über den Glauben, dass im Netz schon nichts passieren wird. Aus diesem Grundgedanken heraus habe ich ein paar Tipps aus unserer Familienwelt zusammengetragen, die euch vielleicht helfen, die Sicherheit im Kinderzimmer und der anstehenden Ausbildung besser aufrechtzuerhalten. Der erste wichtigste Punkt: Setzen Sie Grenzen. Sie sollten die Online-Zeit der Kinder begrenzen, also unserer Meinung nach. Nachdem wir bemerkt hatten, dass unsere Tochter mehr und mehr die Konzentration verlor und mehr Zeit am Handy verbrachte, haben wir ein gemeinsames Gespräch geführt, 2 medienfreie Tage eingeführt und die tägliche Online-Zeit begrenzt, damit sie sich dieser Zeit bewusster wird und sich die Zeit einteilt. Als wir unserem Kind die Sorgen erklärt hatten und das entstehende Problem zu Hause und in der Schule ausführlich besprochen hatten, nahm unser Nachwuchs die Beschränkung freiwillig an, ohne Revolution. Diesen Weg im gemeinsamen Gespräch zu finden, halte ich für sehr empfehlenswert. Eine unerwartete Regulierung des Netzes könnte vielleicht sonst zu einem erhöhten Stressfaktor in der Familie führen, den wir auf dem Weg vermeiden konnten. Zudem entschieden wir, dass eine tägliche Nutzung von 1,5 Stunden für das Smartphone und Xbox bzw. PlayStation ausreichend ist. Es war notwendig, da Zensuren und die interne Kommunikation in der Familie unter TikTok, das ehemalige Musical.ly, und vielen anderen populären Apps wirklich leidete. Meiner Meinung nach können die Kinder von alleine aus der Online-Sucht nur schwer aussteigen oder selbst ein zeitliches Ende finden. Ohne besondere Erinnerungen an die zurückliegende Freizeit und fast ohne Kommunikation lebten wir einige Zeit nebeneinander her. Das ewige Gleich und Moment noch haben wir so auf diesem Weg beinahe abgestellt. Je früher Sie als Elternteil kontrollieren, wie viel Bildschirmzeit Ihr Kind täglich zur Verfügung hat, desto besser. Beim Kinderhandy ist ein kleines Datenvolumen ideal. Warum? Für unsere Tochter haben wir einen Mobilfunkvertrag mit 200 MB Datenvolumen abgeschlossen, der nach dem Erreichen des Limits die Geschwindigkeit nur drosselt, aber nicht vollständig deaktiviert. WhatsApp-Nachrichten funktionieren dann noch, Apps mit hoher oder schneller Bandbreite wie YouTube oder Online-Spiele funktionieren dann eben nicht mehr. Da sich unser Kind aber sowieso fast immer nur im WLAN aufhält, ist es einfach, den Rest mit WLAN-Freikontingent zu regeln. Dazu kommen wir aber gleich. Wer ein iPhone hat, kann die Bildschirmzeit seit dem jüngsten iOS-Update einfach im Smartphone einstellen. Die Kinder können dies auch nicht hacken. Ein Lieblingswort bei uns im Haus. Diese Funktion ist Bestandteil des Systems geworden. Anders ist es leider noch bei Android. YouTube zeigt so viele Anleitungen, wie man in Apps die Sicherheitseinstellungen umgeht, und unsere Kleinen sind wirklich clever und erfinderisch. Da wir einen Android-Haushalt haben, nutzten wir bisher die App ScreenTime, die für kleinere Kinder sicherlich optimal und ausreichend ist. Größere Kinder finden aber immer wieder Wege, diese App auszuhebeln, weshalb wir jetzt alles über unseren Router steuern. Moderne Router, wie zum Beispiel die AVM Fritzbox, erlauben Filter für Einzelgeräte anzulegen. Oft nimmt man sich gar nicht die Zeit, mal zu gucken, was die Technik im Haus so kann. So kann man zum Beispiel die PlayStation-Konsole oder die Xbox, was auch immer, im Wohnzimmer einfach wie das Kinderhandy regulieren. Man legt einfach nur ein Profil an, verbindet dieses unter Heimnetz, Heimnetzübersicht mit dem betreffenden Endgerät und fertig ist die Laube. Weiterführend zum Thema empfehle ich noch 7 wichtige Handyregeln auf Moms Blog. Gibt's auch zum Downloaden. Den Link habe ich im Beitrag. Da ich hier jetzt kein Bild zeigen kann, kann ich jetzt auch nur auf den Artikel zurückverweisen. Darin ist ein Bild zu sehen, wie man in der Fritzbox, Beispiel jetzt hat die 6490, einen Internetfilter anlegt. Das Plus bei den AVM-Endgeräten, es gibt für geleistete Arbeit auch Internet-Tickets. Diese kann das Kind sich einfach verdienen, zum Beispiel mit einem aufgeräumten Zimmer oder für gute mitgebrachte Noten. Das liegt ganz im Ermessen der Eltern. Diese 45-Minuten-Tickets ermöglichen den Internetzugang außerhalb einer Zeitbeschränkung oder wenn das Zeitkontingent abgelaufen ist. Ja, wie funktioniert das? Wenn ein Netzwerkgerät, das im Router mit einem Zugangsprofil versehen wurde, zum Beispiel auf eine Webseite zugreifen will, prüft der Router immer wieder, ob noch verbleibende Online-Zeit übrig ist. Ist die Online-Zeit aufgebraucht oder ist zum Beispiel die Zu-Bett-Geh-Zeit erreicht, wird man von der Box auf eine Seite weitergeleitet, von wo aus man höchstens noch ein Ticket einlösen kann, um dem Smartphone oder dem Tablet noch 45 Minuten extra Online-Zeit zu gestatten. Und genau diese Tickets druckt man sich selbst aus, in der Fritzbox und versteckt die dann auch gut, ne? Sollte das mit den Filtern zu kompliziert klingen, kann ich vielleicht über einen Kommentar weiterhelfen. Wir betreiben diese Regulierung ja aktiv. Okay, was haben wir noch? Der zweite Punkt. Keine Computer im Kinderzimmer. Tja, also ich kann nur empfehlen, keine Spielecomputer oder Konsolen im Kinderzimmer aufzustellen. Stellen Sie einen Computer stattdessen im Ess- oder Wohnzimmer auf, sodass man auf einfache Weise sicherstellen kann, dass man auch die Online-Aktivität des Kindes leichter erkennen kann. Natürlich haben viele Kinder dank Laptop auch auf andere Weise einen Zugang zum Netz. Aber wie im ersten Punkt schon erklärt, können Sie diese ja im WLAN regulieren. Unsere Tochter hat zum Beispiel einen Laptop im Zimmer. Der ist zwar schick, jedoch nicht mehr stark genug, um beispielsweise Fortnite oder ein anderes Spiel zu spielen. Und so erledigt sich das Problem auch fast von selbst. Kommen wir zum dritten Punkt. Erklären Sie Kindern, was ein digitaler Fußabdruck ist. Ermutigt eure Kinder, langfristig zu denken, bevor sie etwas online posten. Schülerinnen und Schüler sollten sich vor einem Posting oder einem Status, vielleicht bei WhatsApp, Folgendes fragen. Möchte ich, dass Lehrer, Eltern oder vielleicht auch potenzielle Arbeitgeber dieses Posting noch sehen können? Trotz allem, was eure Kinder euch entgegnen, ist natürlich nichts im Internet völlig privat. Wir leben in einem Zeitalter des informationellen Kontrollverlusts, da wir gar nicht mehr überschauen können, was, wo, von wem gespeichert wird. Man muss es Datendieben schwerer machen. Das heißt auch, dass man das Handy mit einem Passwort versehen sollte. Es ist sicher lästig, das Gerät immer durch einen PIN entsperren zu müssen, statt wie andere Nutzer, die ihre Geräte einfach mit einem Darüberwischen entsperren. Doch dann hat auch keiner, der sich das Handy in der Schule mal ausleiht oder stiehlt, Zugriff auf E-Mails, Standortdaten oder private Bilder. Bei Handys mit Fingerabdruckscannern kann auch leicht jemand seinen Fingerabdruck hinzufügen, wenn das Handy gerade mal entsperrt ist. Hier sollte man gelegentlich mal nachsehen, wie viele Fingerscans hinterlegt sind. Denn wenn man nachträglich das Entsperren mit einer PIN versieht, kann der gespeicherte Fingerabdruck das Handy auch immer noch ohne PIN entsperren. Wer es sich etwas einfacher machen möchte, findet in aktuellen Geräten auch die Einstellung, Gerät an einem vertrauenswürdigen Ort entsperren lassen. Hier packe ich einen Link zu Google hinzu, wo das Thema genauer erklärt wird und wie man das bei Android einstellt. So kann man zum Beispiel an einem sicheren Ort den Standort definieren, wo man auf PIN und Passwort verzichten möchte. Das kann bei der Arbeit, im Büro, im Auto oder auch zu Hause sein. Via GPS oder einer bestimmten Bluetooth- oder WLAN-Verbindung definiert man darüber eine Regel, damit das Telefon weiß, wo es sich wirklich selbst entsperren darf. Das bringt uns auch gleich zum nächsten Thema, dem sicheren Passwort. Der nächste Punkt. Erstellen Sie mit den Kindern sichere Kennwörter. Wie Sie sichere Kennwörter finden, die nicht leicht zu erraten sind, ist eigentlich nicht schwer. Man ist nur zu bequem. Typische nicht sichere Passwörter sind natürlich Namen von Familienmitgliedern, Haustieren, beste Freunde oder Lieblingsstars, Geburtsdaten und so weiter, da diese auch von Fremden relativ einfach herauszufinden sind. Ein Passwort sollte möglichst nicht in Wörterbüchern vorkommen. Warum nicht? Nun, es gibt sogenannte Brute-Force-Hacking-Methoden, also Englisch für rohe Gewalt, und dabei wird mit riesigen Wortlisten ein Dauerangriff auf ein Login durchgeführt, bis nach Stunden oder Wochen ein Passwort die Tür öffnet. So, hier verweise ich nochmal auf einen Ratgeber des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, wie man ganz einfach sichere Kennwörter erstellen kann, die einprägsam, aber trotzdem schwer zu hacken sind. Warnen Sie Kinder, niemals Passwörter mit jemandem zu teilen. Höchstens mit Mama und mit Papa. Auch Ihre besten Freunde oder Freundinnen sind bei einem entstehenden Streit schnell ein unberechenbares Sicherheitsrisiko. Wer möchte schon gerne, dass Fremde unter dem eigenen Namen E-Mails verschicken oder schlimmer noch, teure Waren im Internet bestellen können? Hier haben wir noch ein Video, das das Thema richtiges Passwort auch audiovisuell erklärt. Fünftens. Downloads können gefährlich sein und Viren oder beispielsweise Trojaner beinhalten. Es ist doch toll, was es im Netz alles gratis gibt, oder? Tausende Softwareentwickler haben nichts Besseres zu tun, als Spiele und nützliche Programme kostenlos zu erstellen und zu verbreiten. Tja, das scheinen zumindest auch einige Erwachsene zu glauben. Kostenlose Videos oder Spiele sind ein gutes Geschäft, denn jeder zahlt in irgendeiner Form, oft ohne es zu wissen. Entweder beinhalten diese Spähsoftware oder eben schlimmstenfalls Viren. Gute Software muss Geld kosten. Wer hier spart, legt mit Sicherheit drauf oder bezahlt mit der eigenen Privatsphäre. Ich denke, hier muss dringend ein Umdenken stattfinden. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass keine Ware auf der Welt gratis ist. Jeder muss in einer Weise Geld verdienen, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Es ist nur die Frage, wie weit jeder Einzelne bereit ist, dafür ethische Grundsätze über Bord zu werfen. So, das bringt mich jetzt noch auf ein Zusatzthema. Und zwar Zusatzeinnahmen durch den Modewahn in der Cyberwelt. Tja, die heutige Spieleindustrie hat unsere Kinder schon lange im Visier. Denn diese haben schließlich Zugriff auf das Portemonnaie der Eltern. Früher kauften wir unsere Spiele für 120 Mark, die keine Werbung enthielten und auch keine Ingame-Käufe hatten. Auch wurde keine Privatsphäre ausgespäht. Warum? Der Geschäftsbereich war noch nicht geboren. Heute werden immer mehr Spiele gratis zum Download veröffentlicht, bei denen man sich mit Geld einen kleinen Vorteil im Spiel oder gegenüber anderen Spielern verschaffen kann. Man kann zum Beispiel in Clash Royale auch ohne Geld so weit kommen, braucht dann jedoch Jahre, um die nötigen Spielkarten zu sammeln. Schneller geht es, wenn man etwas Geld investiert. Versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht dagegen, dass in einem Spiel, das gratis war, Geld ausgegeben wird. Wenn das Spiel toll ist und mich lange begeistert, dann finde ich eine Unterstützung auch dem Programmierer gegenüber angebracht. Aber da der Preis nicht gedeckelt ist, kann man hier auch schnell hunderte Euros investieren. Ich denke ja oft, dass der Wahn der Markenbekleidung auf der Geltungssucht basiert. Kosmetische Extras wie beim Spiel Fortnite zu erwerben, hat meiner Meinung nach den gleichen Effekt. Mensch, hast du ein cooles Skin, das will ich auch. So oder so ähnlich könnte ein Kommentar in der virtuellen Realität lauten. Es geht auch in der virtuellen Realität nur um das Geltungsbewusstsein der Heranwachsenden. Es freut sich ja jeder darüber, wenn er Aufmerksamkeit und Beachtung von Mitmenschen bekommt. Aber die Markensucht der Kids, die sich sonst nicht mehr auf den Schulhof trauen, so sagen sie, wurden jetzt von Unternehmen tatsächlich noch in die Cyberwelt übertragen. Auch dort wollen jetzt alle Spieler scheinbar richtig angezogen sein. Und diese Kleidung ist nicht billig. Hier gilt es, ganz besonders aufzupassen, was die Zukunft bringt. So, dann geht's jetzt hier weiter. Und zwar mit der Gefahr aus dem E-Mail-Postfach. Warnen Sie Kinder, keine E-Mail-Nachrichten von Personen zu öffnen, die Sie nicht kennen. Mag etwas krass klingen, aber es ist wichtig, denn es geht hierbei um Anhänge der E-Mails. Oft wird im E-Mail-Text versucht, den Nutzer dazu zu bewegen, den Anhang zu öffnen. Es könnte zum Beispiel eine hohe Rechnung oder eine Strafandrohung sein. Hier sind der Fantasie absolut keine Grenzen gesetzt. Einmal geöffnet können diese freigelassenen Anhänge, ich nenne sie jetzt einfach Viren, entweder den Rechner infizieren, um sich selbst zu replizieren und sich dann weiterzusenden, oder der heimische PC wird unbemerkt zu einem neuen Soldaten in einem großen Botnetzwerk. Hier verweise ich mal auf ein paar Referenzlinks, um das wirklich mal im Detail zu erklären. Weil der PC kann dann auf Zuruf des Hirten, also das ist der Autor oder der Admin des Netzes, zu Drecksarbeiten im Cyberspace abkommandiert werden. Spam versenden oder Schadsoftware an andere weiterverbreiten. Wenn bei der Arbeit der Rechner dann plötzlich sehr langsam wird, ist es auch möglich, dass der PC an einem weltweiten Angriff auf einen oder mehrere Server im Internet teilnimmt. Bei DDoS-Attacken wird ein Server gezielt mit so vielen Anfragen bombardiert, dass das System die Aufgaben nicht mehr bewältigen kann und dann zusammenbricht. Es geht auch noch weiter. Auch wenn der Verstand oft nicht glauben kann, was es gibt, so gibt es wirklich extreme Horrormeldungen aus dem Internet der Dinge. So hat ein Botnet in Finnland tatsächlich Heizungsanlagen angegriffen. Ein Grund für uns, keine Thermostate zu verwenden, die man über eine App steuern kann. Oder israelische IT-Sicherheitsforscher haben untersucht, wie Computerviren auch smarte Glühlampen befallen können. Ich möchte das nicht weiter vertiefen, rate aber jedem Nutzer, sich über das Risiko klar zu sein. Denn auch hier gilt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wenn der PC aus dem Kinderzimmer bei einem Angriff auf ein Unternehmen oder eine Institution mitmischt, tja, da sollte jeder mal sich drüber Gedanken machen, wenn das rauskommt. Die Gefahr ist groß. Und ich empfehle immer gerne, keine E-Mail-Postfächer ohne einen installierten Virenscanner zu benutzen. Auch wenn es nach Werbung klingt, ein Gmail-Postfach filtert für uns so viele Viren und Anhänge zu einem unglaublichen Preis. Das Postfach bei Google ist gratis. Im schlimmsten Fall, wie bei uns einst geschehen, kann so ein geöffnetes Dokument mehrere Rechner im lokalen WLAN befallen und verschlüsseln, um den Zugang zu sperren. Nach Ablauf der getanen Arbeit wird dann versucht, Geld zu erpressen. Andernfalls sähe man seine Daten eben nie wieder. Da wir aber fast alles in der Cloud speichern, ist es zwar ärgerlich, aber kein vernichtender Schlag, wenn ein Rechner neu zu formatieren ist. Aber wie man am Bildschirmfoto erkennen kann, werden auch Gratisprogramme von, hier jetzt in diesem Fall Kaspersky, als Sicherheitsrisiko gesehen. Hier, diese Brennsoftware hat also auch noch Daten dabei, die sich zu einem Risiko entwickeln können. Also immer den Kopf einschalten und vor jeder Installation überdenken, wer hat für das Programm bezahlt, das ich mir gerade installieren möchte? Häufig seid ihr es und ihr wisst noch nicht mal, wie abgerechnet wird. So, gehen wir weiter zu Punkt 7. Persönliche Informationen sollten geheim bleiben. Besprechen Sie mit Kindern, welche Informationen für das Internet geeignet sind und welche nicht. Eine allgemeine Empfehlung lautet, dass eure Kinder natürlich keine Telefonnummern, Adressen oder Geburtsdaten teilen oder irgendwo posten sollen. Natürlich sind Konto- und Kreditkarteninformationen sowieso tabu. Diese gehören nur in Hand der Eltern. Stellen Sie sicher, dass die Kinder, die in ihren sozialen Netzwerken aktiv sind, immer die nötigen Datenschutzeinstellungen verwenden, um die öffentliche Sichtbarkeit zu beschränken. Häufig findet man dies unter Profil und dann Sicherheitseinstellungen. So können nur Freunde des Kindes dessen Inhalte sehen und darauf reagieren und keine Wildfremden. Erst wenn Fremde eine Freundschaftsanfrage stellen, kann man abschätzen, ob man möchte, dass diese Person die Inhalte sieht oder nicht. Bei TikTok, das ehemalige Musical.ly, einer chinesischen Karaoke-App und einem populären sozialen Netzwerk der Jugendlichen heute, gibt es auch eine solche Funktion. Sonst hätten wir grundlegend die Nutzung schon verboten. Im Blog zeige ich euch ein Bild von der Privatsphäre- und Sicherheitseinstellung. Hier lässt sich leicht mit einem Schieber das Konto in einen Privatmodus stellen. So, achtens, nichts ist, wie es scheint. Online-Chats mit Freunden und Familie sind ja schon eine schöne Sache. Doch erinnern Sie die Kids daran, dass die Leute im Internet möglicherweise nicht so sind, wie sie sagen. Darum sollten Kinder niemals private Informationen wie Telefonnummern, Adressen oder Bilder an Fremde senden. Es hilft, mit den Kids die Themen für den Chat zu besprechen. Was überhaupt kommuniziert werden kann und was nicht. Stellen Sie unbedingt sicher, dass die Kids wissen, dass sie immer zu Ihnen kommen können, wenn etwas im Netz passiert, das sie entweder nicht verstehen oder sie erschreckt. Fordern Sie die Kinder auch auf, jeden zu blockieren oder zu ignorieren, der sie bedroht, ausfragt oder zu irgendwelchen Handlungen auffordert. Das Beste ist aber immer ein Gespräch mit den Eltern führen. Neuntens, die Netiquette. Und das Thema Mobbing im Internet. Die geglaubte Anonymität des Internets kann Kinder und auch Erwachsene dazu bringen, Dinge zu sagen und zu tun, die sie im wirklichen Leben eigentlich nicht tun oder auch nicht sagen würden. So sind Lügen, geteilte Geheimnisse und bösartige Kommentare alles Formen von Cybermobbing. Kinder sollten im Netz niemals etwas aussprechen oder schreiben, das sie im wahren Leben nicht sagen würden, bloß weil gerade keiner da ist, der sie scheinbar belangen könnte. Vergewissern Sie sich, dass die Kleinen wissen, dass sie immer mit ihnen sprechen können, vor allem wenn andere Nutzer gemeine oder verletzende Kommentare schreiben und andere Wege finden, euer Kind im Internet zu ärgern oder bloßzustellen. Im schlimmsten Fall wird ein Kind durch aggressive oder beleidigende Texte, kompromittierende Fotos oder Videos, die zum Beispiel in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden, angegriffen oder der Lächerlichkeit ausgesetzt. Das große Problem dabei ist, dass wir Eltern auf diese Kommunikationswege kaum oder fast keinen Zugriff haben. Beispielsweise WhatsApp. Nachrichten und Bilder, die privat via WhatsApp gesendet werden, können einfach via Screenshots oder Screenrecording bei Videos kopiert und wieder weitergegeben werden. Schlimmstenfalls werden diese Daten auf Webseiten oder angelegten Fake-Accounts veröffentlicht und mit dem Namen eurer Kinder versehen. Andere Kinder oder Jugendliche können diese Inhalte zum Ärgern oder fürs Mobbing benutzen. Und sobald Suchmaschinen diese Inhalte erst erfasst haben, werden diese nur mit sehr großen Anstrengungen wieder gelöscht. Ich setze hier noch einen Link hinzu, wo man erfahren kann, was man tut, wenn das Kind ein Opfer von Cybermobbing wird. Ein Beitrag des Vereins Helden e.V., die übrigens auch Schulen präventive Hilfe gegen Mobbing anbieten. Wer einen Blick in die erschreckende Statistik werfen möchte, kann sich auch hier eine Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest kostenlos vom Blog herunterladen. Hier wurden 12- bis 19-Jährige neben der generellen Mediennutzung auch zu ihrem Medienumgang im Hinblick auf Hausaufgaben, Lernen und Schule befragt. Das Thema Mobbing wird darin ebenfalls behandelt und zeigt, dass ältere Jugendliche häufiger Täter und Opfer sind als bei jüngeren Schülern. Solltet ihr euch mal ansehen. Der 10. Punkt. Den Apps den Hahn zudrehen. Push-Nachrichten. Ade. Hat jetzt vielleicht nicht ganz so viel mit Sicherheit zu tun, aber es bringt um einiges mehr Ruhe ins Haus. Eine kleine Einstellung, die Kindern und Erwachsenen etwas Seelenheil zurückbringt. Jeder kennt es. Es piepst, es brummt, man hört es sogar im Büro durch die Wand. Man hat eine neue WhatsApp oder einen Like bekommen. Es ist, als fallen Bomben auf die gerade aufgebaute Konzentration. Bei Kindern ist es noch viel schlimmer. Diese entwickeln eine regelrechte Hyperaktivität. Jeder Piep beamt das Handy sofort in deren Hände, wo es dann auch wieder für einige Zeit verbleibt. Online-Unternehmen wissen das. Denn Push-Nachrichten sind schließlich der Schlüssel zum Kunden. So holt man sich diesen wieder zurück auf die Seite, wo man diesen vielleicht mit Werbung weiter monetarisieren kann. Es geht letztendlich nur ums Geld. Auch bei den Kindern. Stellt es ab. Seit wir dies abgestellt haben, sind wir alle viel entspannter geworden. Gelegentlich kommt man zu einem Kaffee ans Handy und erkennt, oh, ich habe 10 neue Nachrichten. Aber gestorben ist noch keiner, bloß weil es mal wieder länger gedauert hat. Apple und Android können hier ganz einfach abhelfen. Ab Android 6 hält man entweder den Finger auf einer Push-Nachricht, um einen Erlaubnisregler der betreffenden App zu enttarnen. Diesen kleinen Regler schaltet man einfach auf Aus und schon ist die betreffende App still. Alternativ geht man über Einstellungen, Apps, um dann die betreffende App auszuwählen und wählt dort Benachrichtigungen aus. Hier lassen sich alle Push-Meldungen der App blockieren. Bei Apple ist unter Einstellungen das Menü für die Push-Nachrichten euer Ziel. Alle Apps laufen ohne eingestellte Push-Nachrichten, übrigens genauso gut wie vorher. Also da keine Sorge. Und weil es so schön war, haben wir noch einen Punkt. Die Kommunikation in der Familie suchen. Das ist für mich persönlich eigentlich der wichtigste aller Punkte, denn egal was auch passiert, die Kinder sollen wissen, dass sie immer zu uns Eltern kommen können, um dort Unterstützung zu erhalten. Ich selbst hatte das Problem, dass ich mich bei Schwierigkeiten nie an meine Eltern wenden wollte und auch Freunde nur wenig über mich wussten. Meine Familie hatte diese Nähe nicht, als ich noch ein Kind war. Vielleicht ist es daher heute für mich so wichtig, den Draht zu meinem Kind zu halten und so gut es geht, auf unsere heile Welt aufzupassen. Sobald man in der Familie eine problematische Situation verstanden hat, kann man in einer vertrauensvollen Runde aus Eltern und Kind immer einen vernünftigen Plan erarbeiten, um Dinge zusammenzulösen. Viele denken auch oft nicht, dass es viele weitere Kompetenzen auch im Freundeskreis gibt. In unserer Welt, die sich scheinbar immer schneller dreht, muss die Familie das Wichtigste sein, das es für euch zu schützen gilt. Man muss sich nur daran erinnern, dass auch andere Sorgen haben könnten, die nicht ausgesprochen werden, auch im Freundeskreis. Wer genau hinhört, kann dies auch entdecken. Und wer helfen möchte, den mag ich daran erinnern, dass Helfen auch richtig gut tut. Das macht Familie und Freunde aus. Nein, ich meine nicht Facebook-Freunde. Es gibt auch noch die guten alten Freunde, zu denen man auch selber wieder werden kann. Wir haben es in der Moderne nur etwas vergessen. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr den Beitrag verlinken oder auch teilen würdet. Kennst du vielleicht noch weitere Tipps oder habe ich etwas Entscheidendes vergessen? Dann schreib doch einen Kommentar. Vielen Dank, schon im Voraus. Jürgen.